Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Der Expertenbericht über den Umgang mit den Großbanken verzögert sich. Er erscheint einen Monat später als geplant. Dann Dossier geprüft, UBS-Vertrag erfüllt. Die Schweiz kommt den Forderungen der USA zu 4.450 Kundenakten nach. Das Quartett ist komplett. Jacqueline Fehr heißt die vierte SP-Bundesratskandidatin. Später die begehrte Wildnis Australiens. Die Ureinwohner leben auf einer Schatzkiste. Und wofür steht Polen?
To be trendy, to be in fashion, to be even sexy.
Trendy, modisch, sexy. Das Dossier zu Warschaus neuem Selbstbewusstsein später im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Zuerst jetzt aber Susanne Schmucke. Sie hat die Nachrichten des Tages.
Der Bundesrat wird seinen Bericht zum sogenannten Too-Big-to-Fail-Problem einen Monat später präsentieren als angekündigt, nämlich erst Ende September. Zur Begründung teilte das Finanzdepartement mit, die Expertenkommission wolle warten, bis die neuen Regeln des Internationalen Bankenausschusses feststünden. Es geht vor allem um die Frage, wie mit Banken umgegangen werden soll, die wegen ihrer Größe nicht Konkurs gehen dürfen, weil der volkswirtschaftliche Schaden immens wäre. Die eidgenössische Steuerverwaltung hat die Dossiers von 4.450 UBS-Kunden im Rahmen der Amtshilfe mit den USA geprüft. In den rechtskräftigen Fällen habe die Schweiz die Kontodaten an die US-Behörden geliefert, schreibt das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen. Dies sei bisher in rund der Hälfte der Fälle geschehen. Bis im Herbst seien dann alle Dossiers abgeschlossen. Die Zürcher SP-Nationalrätin Jacqueline Fehr hat ihre Kandidatur für die Nachfolge von Bundesrat Leuenberger bekannt gegeben. Die 47-Jährige hatte den Entscheid lange hinausgezögert, es war aber erwartet worden, dass auch sie schließlich Ja sagen würde. Die Zürcher SP muss Fehrs Nomination noch gutheißen. Damit würden 4 SP-Frauen zur Bundesratsersatzwahl antreten. Neben Jacqueline Fehr, Simonetta Sommaruga aus Bern, die St. Gallerin Hildegard Fessler und Eva Herzog aus dem Kanton Basel-Stadt. Der unter Hausarrest stehende Walliser Hanfbauer Bernard Rappa ist wieder ins Gefängnis gebracht worden. Er soll, so hat das Bundesgericht entschieden, zwangsernährt werden, falls er seinen Hungerstreik fortsetzt. Der Präsident der Verbindung Schweizer Ärzte, Jacques Töhaller, kritisierte den Entscheid. Dadurch würden Ärzte für polizeiliche Aufgaben instrumentalisiert, denn sie müssten schließlich die schwierige Situation einer Zwangsernährung meistern. Frankreich hat erneut Dutzende Roma in ihre Heimat zurückgeschickt. Von Lyon und Paris aus starteten Flugzeuge mit insgesamt rund 300 Roma an Bord in Richtung Rumänien. Die Abschiebepolitik Frankreichs stößt zunehmend auf Kritik. Die EU-Kommission will untersuchen, ob die Maßnahmen überhaupt rechtens sind. Frankreich auf der anderen Seite fordert, dass die EU mehr Geld gibt, um die Situation der Roma in ihren Herkunftsländern zu verbessern. In Stuttgart hat die Polizei die Besetzung des Hauptbahnhofes beendet und damit die Fortsetzung der Abrissarbeiten ermöglicht. Eine Spezialeinheit holte 7 Demonstranten vom Dach des Nordflügels des Bahnhofs herunter. Die Aktivisten hatten gestern Nachmittag das Dach erklommen und seither ihren Platz nicht verlassen. Am Abend war es bei einer Demonstration zu Ausschreitungen gekommen. In der Schweiz steigen die Strompreise im nächsten Jahr um durchschnittlich 4%. Für einen Haushalt, der 4.500 Kilowattstunden verbraucht, wären das 40 Franken, wie der Verband der Schweizerischen Elektrizitätsunternehmen mitteilt. Je nach Lieferant gäbe es aber große Unterschiede. Einige verlangten nächstes Jahr mindestens 10% mehr für den Strom, andere 5% weniger. Die Schweizerische Post hat im ersten Halbjahr deutlich mehr Gewinn gemacht. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2009 stieg der Gewinn um mehr als ein Drittel auf 480 Millionen Franken. Dazu beigetragen hat in erster Linie PostFinance, der Finanzbereich der Post. Bei Migrantinnen und Migranten aus dem Kosovo müssen vor allem Kinder und Jugendliche gefördert werden, denn diese blieben lange in der Schweiz. Das steht in einem Integrationshandbuch, welches das Bundesamt für Migration vorgestellt hat. Bei den Portugiesen empfiehlt der Bund mehr Sprachkurse. Viele lernten kaum Deutsch, weil sie später nach Portugal zurückkehrten. Und bei Migranten aus Ostafrika soll der Kontakt zu deren Vereinen gepflegt werden. Verbotene Gebräuche wie die Mädchenbeschneidung könnten dann wirksamer bekämpft werden. Der Nachrichtensender DRS 4 News und der Tessiner Sender Rete 3 haben den Preis Radio des Jahres erhalten. Beide Sender erreichten im ersten Halbjahr mehr Hörerinnen und Hörer, verglichen mit den ersten 6 Monaten 2009. DRS 4 News hören mittlerweile 400.000 Personen. Die Reichweite stieg um 56%. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.132 Punkten, 0,5% im Plus. Und in New York steht der Dow Jones Index bei 10.031 Punkten, 0,3% im Minus. Der Euro wird zu 1,3024 gehandelt und der Dollar zu 1,0262. Das Wetter. Am Abend ist es noch ziemlich sonnig. Morgen gibt es in Graubünden und im Wallis erst noch kurze sonnige Abschnitte. Sonst ist es wechselnd bewölkt mit gewittrigen Regengüssen. Die Temperatur steigt auf 23 Grad. Im Süden ist es oft bewölkt und es gibt einige Platzregen bei schwülen 28 Grad. Am Samstag ist es im Norden wechselhaft bei noch 20 Grad. Im Süden ist es dank Nordföhn ziemlich sonnig bei 29 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Der Expertenbericht, der auf sich warten lässt, was ist von der Verzögerung bei der Finanzmarktregulierung zu halten? Schlusskurve in der UBS-Affäre, die Erfüllung des Staatsvertrags aus Berner Sicht und wie es in Washington weitergeht. Dann 4 SP-Frauen empfehlen sich, Jacqueline Fehr steht heute im Zentrum. Natur oder Wohlstand? Poelina weiß, welchen Reichtum er vorzieht.
I will defend my place because it's not my place, it's my great-grandchildren's place.
Er werde sein Land verteidigen, weil es nicht ihm gehöre, sondern seinen Urenkeln. Besuch bei den Ureinwohnern in Nordwestaustralien. Weiter, sein Wissen macht ihn gefährlich. Ein Journalist gibt Einblick ins Terrornetzwerk in Jemen. Und Europas Klassenbester heißt Polen. Besuch auf der florierenden Insel mitten in der verschuldeten EU. Nie wieder ein Fall UBS. Dass den Großbanken auf der ganzen Welt und auch den beiden Schweizer Finanzinstituten UBS und Credit Suisse neue und strengere Regeln verpasst werden, das steht seit Ausbruch der Finanzkrise fest. Heute hat der Bundesrat bekannt gegeben, dass er der Expertengruppe, die er eingesetzt hatte, einen Monat mehr Zeit gibt, um ihren Schlussbericht zu schreiben, nämlich bis Ende September. Rainer Bohrer.
Auf den ersten Blick sieht es aus, als ob die Regulierung hierzulande ins Stocken geraten ist. Umso mehr, als der Bundesrat dem Parlament vor der Beratung des umstrittenen UBS-Staatsvertrags im Juni mehr oder minder versprochen hat, bis Ende August liege der Schlussbericht der Expertenkommission vor, wie das Problem des «Too big to fail» gelöst werden kann. Wie man also verhindern kann, dass wegen einer einzigen in Schieflage geratenen Grossbank, die Schweizer Volkswirtschaft, ernsthaft in Mitleidenschaft gezogen wird. Dass der Bundesrat dieses Fastversprechen nicht einlösen kann, ist unschön und gefällt vor allem linken Parteien im Parlament nicht. Sie vermuten, dass die Bankenlobby kurz vor dem Sieg steht, dass es ihnen also gelingen wird, die geplanten strengen Regeln zu verwässern. Doch das ist zu kurz gedacht, denn inhaltlich macht die Verschiebung um einen Monat durchaus Sinn, zumal die Schweiz im internationalen Vergleich auch so noch gut im Fahrplan liegt. Die Regulierungsdebatte auf internationaler Ebene ist noch nicht ganz so weit. Unter der Ägide der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, der BIZ in Basel, arbeiten die Notenbanker und Regulierungsbehörden der wichtigsten Finanzplätze an neuen Vorschriften. Mitte September wollen sie die entscheidenden Zahlen nennen und damit das Geheimnis lüften, wie dick die Reservepolster für die großen Banken weltweit sein müssen. An diesen Eigenmittelvorschriften wird sich auch der Schweizer Vorschlag orientieren, weil ein Alleingang aus Wettbewerbsgründen nicht in Frage kommt. So fehlt den Experten der Arbeitsgruppe unter der Leitung des ehemaligen Chefs der eidgenössischen Finanzverwaltung, Peter Siegenthaler, zurzeit der Maßstab, an dem sie sich orientieren können. Deshalb war es bis jetzt laut mehreren übereinstimmenden Quellen nicht möglich, in der Expertengruppe einen Konsens in der Schlüsselfrage der Eigenmittel zu finden. Die Schweizerische Nationalbank und die Finanzmarktaufsicht FINMA wollen den Banken deutlich dickere Reservepolster als bis jetzt verordnen. Und weil die Größe von UBS und CS im Vergleich zur kleinen Schweizer Volkswirtschaft außerordentlich ist, sollen die hiesigen Regelungen sogar substanziell über das hinausgehen, was international verordnet wird. Daran ist die Expertengruppe Siegenthaler zu messen, wenn sie Ende September ihren Schlussbericht vorlegt. Und sie ist auch daran zu messen, ob sie in anderen Bereichen griffige Vorschläge macht, etwa bei den Sollbruchstellen für die Organisation der beiden Grossbanken. Die Verzögerung um einen Monat spielt eigentlich keine Rolle.
Die Einschätzung von Wirtschaftsredaktor Rainer Bohrer. Die Steuerverwaltung des Bundes erfüllt die Forderungen der USA. Sie hat die Dossiers von knapp 4.500 UBS-Kundinnen und Kunden überprüft, die verdächtigt werden, Steuerdelikte begangen zu haben. Und sie hat Daten an die USA geliefert. Genau bis heute hatte die Schweiz laut dem UBS-Staatsvertrag Zeit, dies zu tun. Die Chancen stehen gut, dass die UBS-Steueraffäre bald vorbei sein wird. Dazu Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann.
Es blieb sehr lange unklar, ob die Schweiz es tatsächlich zustande bringt, die Bedingungen zu erfüllen, die ihr die USA diktiert haben. Weder die Schweiz noch die USA ließen sich in die Karten blicken, der Druck in der Angelegenheit blieb konstant hoch. Heute aber kam nun eine Mitteilung des eidgenössischen Finanzdepartements. Inhalt? Ja, die eidgenössische Steuerverwaltung habe ihre Hausaufgaben gemacht, ja, sie sei dabei pünktlich gewesen und ja, alle 4.450 Amtshilfefälle seien überprüft und Schlussverfügungen erlassen worden. Genau so sieht es der Staatsvertrag zwischen der Schweiz und den USA vor, genau das war die Vorgabe an die Schweizer Behörden. Insofern also Vertrag erfüllt. Etwas überraschend hingegen ist die Information, dass die Schweiz erst in rund der Hälfte der Fälle die Daten tatsächlich auch an die amerikanischen Steuerbehörden ausgehändigt hat. Es sind dies jene Dossiers, bei denen sich die betroffenen Kunden nicht gewehrt haben oder die sonst irgendwie rechtskräftig geworden sind und deshalb weitergegeben werden konnten. Die noch verbleibenden Dossiers sollten aber gemäß Finanzdepartement bis im Herbst weitgehend behandelt und abgeschlossen sein. Da im Staatsvertrag nicht vorgesehen ist, dass alle Amtshilfefälle am heutigen Tage schon rechtskräftig oder gar in den USA eingetroffen sein müssen, sollte dies zu keinen weiteren Problemen in der Abwicklung der Steueraffäre UBS führen. Nichtsdestotrotz werden sich die Schweiz und die USA in nächster Zeit treffen und darüber sprechen, ob die Erwartungen beider Parteien an den Vertrag erfüllt sind. Die Steuerverwaltung äußert sich hierzu einigermaßen optimistisch. Sie schreibt nämlich, die Schweiz und die USA seien zuversichtlich, dass die US-Behörden das Gros der vereinbarten Kontoinformationen innert nützlicher Frist erhalten und dass die US-Behörden das Zivilverfahren gegen die UBS dann definitiv zurückziehen werden.
Beat Soltermann zur Schweizer Sicht und jetzt Peter Vögeli mit der Perspektive aus Washington. Ich fragte unseren Korrespondenten, ob dieses heutige Datum der Ablauf der Frist in den USA überhaupt zur Kenntnis genommen werde.
Offiziell gibt es noch keine Reaktion und wenn es eine geben wird, dann wird sich diese vor allem an US-Steuerflüchtlinge und weniger an die Schweiz richten. Weil nämlich in den USA Steuererklärungen nicht systematisch kontrolliert werden, ist das Element der Abschreckung sehr wichtig und deshalb werden immer wieder Erfolgsmeldungen und Verurteilungen von Steuerbetrügen öffentlich gemacht.
Ist damit die Schweiz jetzt aus dem Schneider?
Ich habe mit einem US-Anwalt gesprochen, dessen Kanzlei etwa 400 betroffene UBS-Kunden betreut und seiner Meinung nach ist die Vergangenheit für die UBS damit erledigt. Es kann natürlich sein, dass andere Schweizer Banken ins Visier der USA geraten, denn die US-Behörden haben ja genügend Material nun in den Händen. Aber ich denke, die USA werden sich nicht nur auf die Schweiz konzentrieren. Die Zitrone wurde relativ erfolgreich ausgepresst. Der Schwerpunkt der Ermittlungen hat sich augenscheinlich nach Asien verlagert oder konzentriert sich auf ausländische Banken, die in der Schweiz operieren.
Jetzt sind diese 4.450 Dossiers der verdächtigen UBS-Kunden überprüft und werden den USA laufend übergeben. Wie geht es dort für die Betroffenen weiter?
Also die Dossiers gehen zunächst an die US-Steuerbehörde IRS und erst später an das Justizministerium. Der IRS macht dann eine Triage und eines der Kriterien ist freiwillige Selbstanzeige oder nicht freiwillige Selbstanzeige. Dann werden die Fälle beurteilt, es geht dann um Bußen, um Nachzahlungen und einige UBS-Steuerbetrüger werden auch ins Gefängnis wandern. Der Anwalt, mit dem ich gesprochen habe, klagte, dass relativ langsam und bürokratisch gearbeitet werde, dass seine Arbeit noch mindestens 1,5 Jahre in Anspruch nehmen werde. Nur wenn es um liechtensteinische Scheingesellschaften handle, dann würden die Fälle relativ zügig und summarisch behandelt.
Die ganzen Bankenregulierungen sind zurzeit international ein großes Thema. Welche Folgen hat denn diese UBS-Affäre für die Banken, die mit den USA ins Geschäft kommen?
Also es gibt ein berühmt-berüchtigtes neues Gesetz, genannt FATCA, der sogenannte Foreign Account Tax Compliance Act, der 2013 in Kraft treten soll, der auch unter anderem eine Folge der UBS-Affäre ist. Und dieses Gesetz wird das Bankgeheimnis weiter aushöhlen und einen relativ hohen administrativen Aufwand zur Folge haben. Neu davon betroffen sind nämlich nicht nur Banken, sondern auch etwa 20.000 bis 50.000 weitere sogenannte Finanzintermediäre wie Fondsgesellschaften und Vermögensverwalter. Und neu müssen nicht nur in den USA steuerpflichtige natürliche Personen, sondern zusätzlich auch Erkenntnisse über juristische Personen weitergegeben werden, zum Beispiel Namen, Adressen, US-Steuernummern und Kontoverbindungen, damit die Betroffenen ihre Steuern zahlen. Und wer das nicht machen will, der muss eine Quellensteuer von 30% abliefern. Und weil das Ganze ziemlich aufwendig ist, hofft zum Beispiel die Schweizerisch-Amerikanische Handelskammer in einer Pressemitteilung, dass es zu einer Wahlniederlage der Demokraten bei den Kongresswahlen im November kommt, damit die Regulierungsfreudigkeit der Demokraten etwas gedämpft werde. Allerdings, in Klammern muss man noch hinzufügen, Großbanken mit Niederlassungen in den USA wie die UBS sind von diesem neuen Gesetz nicht sehr betroffen. Sie wickeln ihre Geschäfte mit US-Kunden oft in den USA ab, unterstehen also US-Recht und sind damit von diesem neuen Gesetz nicht betroffen.
Peter Vögerli aus Washington. Nun will also auch Jacqueline Fehr, die 47-jährige Nationalrätin aus dem Kanton Zürich, steigt ins Rennen um den frei werdenden Bundesratssitz von Moritz Leuenberger. Damit dürfte die Riege der SP-Bewerberinnen komplett sein. Zur neuesten Kandidatur aus Winterthur ein Porträt von Zürich-Korrespondent Klaus Ammann.
Engagement. Engagement bezeichnet die 47-jährige Zürcher Nationalrätin als den roten Faden, der sich durch ihr Leben ziehe.
Ich bin eine Person, die mitten im Leben steht, Familie hat, Beruf hat, Politik gemacht hat. Ich bin sehr wohl dort, wo Menschen zusammenkommen, um irgendetwas zu realisieren und umzusetzen.
Neben Politik und Projektarbeit nimmt sich Jacqueline Fehr Zeit für Theaterlesen und ihre zwei Söhne. Ihre Familie hat jedoch eine schwierige Zeit hinter sich. Jacqueline Fehr und ihr Ehemann haben sich im vergangenen Herbst getrennt. Dies habe ihr die Entscheidung für eine Bundesratskandidatur nicht einfach gemacht.
Ich habe mir das sehr gut überlegt in dieser Situation, ob ich diese Kandidatur antreten kann. In der Zwischenzeit weiß ich, dass ich es kann, dass ich genügend Unterstützung habe, beruflich und politisch, dass ich mich sowohl mit vollem Engagement diesem Amt widmen könnte und gleichzeitig auch für die Menschen da sein könnte, die für mich wichtig sind, unter anderem für meine Kinder.
Politik macht die studierte Sekundarlehrerin seit rund 20 Jahren. Zuerst im Winterthurer Stadtparlament, anschließend im Zürcher Kantonsrat und seit 1998 als Nationalrätin.
Jetzt reizt mich die Exekutive, weil das ein noch größerer Gestaltungsraum ist. Und ich möchte auch auf der nationalen Ebene bleiben, weil mir die Schweiz am Herzen liegt und ich wirklich mit diesem Land in allen seinen Facetten sehr verbunden bin.
Neu ist diese Ambition bei Jacqueline Fehr nicht. Sie wird seit Jahren als mögliche Bundesratskandidatin gehandelt. Dabei trauen ihr sowohl politische Freunde als auch Gegner dieses Amt zu. Sie verfolge ihre Ziele kompetent, sachlich und hartnäckig, ja teilweise stur, sagen Parlamentskollegen. Jacqueline Fehr selbst meint dazu:
Politik ist die Kunst, dicke Bretter zu bohren. Da reicht nicht ein schwacher Bohrer, das ist klar. Es gibt sicher Themen, wo ich mit mehr Emotionalität dahinter bin, wo bei den einen manchmal dann der Eindruck entsteht, es sei stur. Aber wichtig ist für mich, dass ich verlässlich bin und dass man die Schritte gemeinsam geht, die man vereinbart hat.
Zu ihren Erfolgen zählt Jacqueline Fehr die Mutterschaftsversicherung, die Krippenfinanzierung, aber auch den Infrastrukturfonds für Verkehrsprojekte. Vorlagen, denen sie zusammen mit Vertretern aus fast allen anderen Parteien zum Durchbruch verholfen hat. Doch auch Misserfolge benennt Fehr offen.
Ein Misserfolg, der mir heute noch wehtut und wo ich auch das Gefühl habe, ich hätte viel mehr tun müssen, ist die Minarettinitiative. Da finde ich, da haben wir es verpasst, die richtige Diskussion mit der Bevölkerung zu führen, um die Ängste ernst zu nehmen, aber auch zu zeigen, dass die Minarettinitiative keine Lösung ist.
Der bisher schwierigste Moment in ihrer Politkarriere liegt 10 Jahre zurück. Damals forderte Jacqueline Fehr die SP-Parteipräsidentin Ursula Koch, ihr ursprüngliches Vorbild, öffentlich zum Rücktritt auf und sorgte damit für großen Wirbel. Das hat sie in den vergangenen Jahren jedoch nicht davon abgehalten, Parteikollegen öffentlich zu kritisieren, wenn sie es für nötig hielt. Jacqueline Fehr ist in der breiten Öffentlichkeit weniger bekannt als beispielsweise Simonetta Sommaruga. Im Rennen um die Nomination durch ihre Partei setzt sie darum auf ihr unbestritten starkes Netzwerk.
Im Herzen bin ich eine Wettkämpferin und ich liebe den Wettkampf. Ich gewinne sehr gerne und deshalb ist es klar, dass ich mich auch sehr engagieren werde, dass ich am Schluss auf diesem Ticket bin.
Jacqueline Fehr hofft also auf Chancen, Bundesrätin zu werden. Wie sieht es denn aus, Elisabeth Pestalozzi, im Bundeshaus? Hat sie die Chancen?
Ja, die Chancen von Jacqueline Fehr sind durchaus intakt. Denn die Qualifikationen für eine Bundesrätin, die hat sie sicher. Sie gilt auch hier in Bern als sehr seriöse Politikerin und ist im Parlament äußerst gut vernetzt. Eine echte Brückenbauerin. Das zeigt auch das Beispiel der Mutterschaftsversicherung. Klaus Ammann hat es uns eben erzählt. Die Kehrseite davon ist allerdings, dass sie manchmal Kritik einstecken muss. Sie wechsle die Meinung ein bisschen gar zu leicht. Und das war zum Beispiel so bei der Diskussion rund ums Gesundheitswesen. Es ging da um die Managed Care Modelle. Da hat man ihr vorgeworfen, dass sie zuerst für das Modell war und dann aber trotzdem mit dem Referendum drohte. Und ein weiterer negativer Punkt, der ab und zu kommt, ist, dass sie keine großen Führungserfahrungen hat.
Jacqueline Fehr hat sich ja ziemlich viel Zeit genommen für ihren Entscheid. Wieso kommt sie so spät?
Ich denke, Jacqueline Fehr hat in den letzten Wochen sehr genau versucht herauszufinden, wie groß ihre Chancen tatsächlich sind. Man hatte den Eindruck, sie mache sich die Entscheidung nicht leicht. Auch das haben wir gehört, auch aus privaten Gründen, aber nicht nur. Man sah sie in Bern verschiedene Male mit Politikern im Gespräch und auf kritische Medienberichte reagierte sie ziemlich empfindlich. Es gibt noch einen anderen Grund für ihr Zögern. Dieser mag sein, dass sich Jacqueline Fehr so lange wie möglich im Gespräch halten wollte. Denn das schien auch die Strategie ihrer Partei zu sein. Die SP-Leitung fand es, denke ich, ganz gut, dass die andere Favoritin der SP, Simonetta Sommaruga, den Reigen quasi eröffnete und Jacqueline Fehr ihn nun abschließt. Denn so war auch die Partei nun einige Wochen im Gespräch.
Wenn wir jetzt die drei SP-Frauen aus dem Bundeshaus anschauen, dann gilt die Bernerin Simonetta Sommaruga ja als Favoritin. Dann will auch Hildegard Fessler aus St. Gallen in den Bundesrat. Wo steht Jacqueline Fehr innerhalb von diesem Trio politisch? Ist das überhaupt eine richtige Auswahl?
Die drei Frauen, die sind sich wirklich sehr ähnlich. Was Jacqueline Fehr vielleicht von den anderen beiden unterscheidet, ist ihr sehr klarer thematischer Schwerpunkt in Sozial- und Familienfragen. Hildegard Fessler ist hingegen eine ausgewiesene Finanzpolitikerin und auch Simonetta Sommarugas Schwerpunkte sind in der Wirtschaftspolitik und in der Konsumentenpolitik anzusiedeln. Bei der Frage, wie links die drei Politikerinnen stehen, würde ich sagen, sind sich Hildegard Fessler und Jacqueline Fehr enorm ähnlich. Simonetta Sommaruga ist in Fragen der wirtschaftlichen Liberalisierung da etwas wirtschaftsfreundlicher. Den Sozialstaat zum Beispiel will sie weniger ausbauen als die anderen beiden. Und das ist auch mit ein Grund, warum Sommaruga weniger auf die Unterstützung zum Beispiel von Gewerkschaftsvertretern zählen kann. Trotzdem wird, und das ist spannend, Jacqueline Fehr immer als sehr ähnlich mit Simonetta Sommaruga wahrgenommen. Und das hat wohl damit zu tun, dass Fehr und Sommaruga seit Jahren ganz gezielt auf eine Bundesratskandidatur hinarbeiten. Hildegard Fessler hingegen gilt als unabhängiger und eigenständiger und sie tritt auch etwas weniger konventionell auf.
Wie sicher ist denn das SP-Ticket Sommaruga Fehr vor diesem Hintergrund?
Nun, wenn man die Qualifikationen von Simonetta Sommaruga und Jacqueline Fehr anschaut und auch ihr Alter, Hildegard Fessler ist doch etwa 10 Jahre älter, dann spricht viel für ein Zweierticket Sommaruga Fehr. In den letzten Tagen hat es allerdings SP-intern diverse Stimmen gegeben, die gesagt haben, so sicher ist das nicht. Denn klar scheint, dass Simonetta Sommaruga auf dem Ticket landen wird. Viele Stimmen sagen, an dieser Frau führe einfach kein Weg vorbei. Und bei Jacqueline Fair scheint das nicht so klar. Vielleicht gerade, weil sie Simonetta Sommaruga sehr ähnlich ist, aber doch irgendwo weniger als politisch da gilt. Deshalb spricht zum jetzigen Zeitpunkt zumindest einiges dafür, dass die Fraktion der Vereinigten Bundeswahl eine echte Auswahl präsentieren möchte. Und dann, wenn dann diese Auswahl gegeben wäre, dann könnte plötzlich die Basler Finanzdirektorin Eva Herzog eine Chance haben oder doch die St. Gallerin Hildegard Fessler.
Vier Namen sind nun bekannt, Sommaruga, Fair, Fessler, Herzog. Wie ist die SP damit aufgestellt für diese Bundesratswahl in 4 Wochen?
Die SP, die kann ziemlich gelassen in diese Bundesratswahl gehen. Einmal, weil sie wirklich 4 sehr gute Kandidatinnen hat. Alle 4 werden als interessant und wählbar bezeichnet, auch von anderen Parteien. Und dann, weil sie mit den 4 Frauen ein ganz klares Bekenntnis zu einer Frauenmehrheit im Bundesrat abgibt. Die SP hätte dann ja auch selber 2 Frauen. Und schließlich muss die SP auch nicht Angst haben, dass ein ernster Angriff auf ihren Sitz folgt. Die SVP hat zwar angekündigt, sie wolle den Sitz angreifen, aber dafür wird sie sicher keine Unterstützung bekommen. Es scheint bei den anderen Parteien ein sehr breiter Konsens zu herrschen, dass die SP Anrecht habe auf 2 Sitze.
Das waren Informationen von Bundeshausredaktorin Elisabeth Pestalozzi. Ein ausführliches Dossier zu den Bundesratskandidatinnen und Kandidaten hat auch unsere Online-Redaktion zusammengestellt. DRS.ch führt dorthin. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit dem jemenitischen Dilemma und dem polnischen Wirtschaftswunder. Zuerst aber nach Australien. Auch dort geht es um eine Art Dilemma. Seine einzigartige Schönheit und das riesige Gebiet unerschlossen und wild geblieben sind, macht die Kimberley-Region zu einem Touristenmagneten im Nordwesten von Australien. Die Kimberley sind aber auch ausgesprochen reich unter der Erde und auf diese Bodenschätze hat China längst ein Auge geworfen. Das wiederum spaltet die Ureinwohner, die in dem Gebiet leben. Die einen lockt die Aussicht auf unermesslichen Wohlstand, den anderen ist der Schutz ihres Landes wichtiger. Urs Welterlin über die schwierige Frage nach der Zukunft in Nordwestaustralien.
Früh am Morgen an einem Wasserloch in den Kimberley. Hunderte von Vögeln zwitschern. Kakadus suchen im Sand nach Körnern. Ein Krokodil gleitet langsam durchs Wasser, in der Hoffnung, sich eines der Kängurus schnappen zu können, die am Ufer stehen. Es ist ein Naturparadies hier, im isolierten, wilden Norden von Westaustralien, unberührt von Menschenhand. Und so soll es bleiben, wenn es nach dem Ureinwohner Neville Poelina geht. Der traditionelle Besitzer des Landes, 300 Kilometer östlich des Küstenortes Broome, ist verärgert.
It seems that we just get our head out of the water. And now they're trying to pull us back into the water again.
Endlich hätten es die Aborigines geschafft, den Kopf über Wasser zu halten, und jetzt wollten sie sie wieder runterziehen. Sie, das ist die Bergbauindustrie. Kaum ein Gebiet auf der Welt ist so reich an Rohstoffen wie die Kimberley. Kupfer, Kohle, Uran, Erdöl. Vor der Küste baut ein australisch-amerikanisches Firmenkonsortium das größte Erdgasprojekt der Welt. Das energiehungrige China wird Australien in den nächsten Jahrzehnten Dutzende von Milliarden Dollar für den Brennstoff bezahlen. Australien befindet sich im größten Rohstoffboom aller Zeiten. Doch der Konflikt zwischen den Bedürfnissen der Natur, dem Schutz einer ursprünglichen Landschaft und der Lust auf den Rohstoffdollar spaltet die Ureinwohner in dem Gebiet. Seit Jahren schwelt auch ein Konflikt, ob die Gasförderer ihre Verarbeitungsanlage auf einem für viele Aborigines heiligen Stück Land bauen dürfen. Doch jetzt hat die lokale, bergbaufreundliche Aboriginal-Behörde Umweltschützer, Grüne und andere sogenannte Gutmenschen davor gewarnt, sich einzumischen in die Debatte, den Aborigines vorzuschreiben, was sie mit ihrem Land tun sollen. Auch sie hätten schließlich das Recht, reich zu werden. Wer das nicht so sehe, sei ein Paternalist. Viele Ureinwohner stimmen der Behörde zu, sie sehen die Chancen, die der Bergbau bieten kann. Arbeitsplätze, ein gesichertes Einkommen, eine Zukunft für ihre Kinder. Viele andere aber sind ganz anderer Meinung. Den Vorwurf, Umweltschützer seien paternalistisch gegenüber den Ureinwohnern, weist Neville Poelina jedenfalls zurück.
So, but we're into partnerships with people that care for our country like us. They see a more positive.
Er sei in Partnerschaft mit solchen Menschen, die sich wie er um die Zukunft des Landes kümmerten. Denn sie würden positivere und wirtschaftlichere Wege sehen, wie man das Land nutzen könne, ohne ein großes Loch in den Boden zu graben. Tourismus etwa. Puelina betreibt seit 10 Jahren sein eigenes touristisches Unternehmen. Er führt Besucher aus der ganzen Welt in die 50.000 Jahre alte Kultur der Urbewohner ein. Und er arbeitet an einem Ausbildungsprogramm für junge Aborigines, die im Tourismus arbeiten wollen. Wie andere, die Nein sagen zum Bergbau, verzichtet auch Puelina auf viel Geld. Er wäre wahrscheinlich Millionär, wenn er den Bergbaufirmen, die bei ihm regelmäßig anklopfen, das Bohren erlauben würde. In seinem Boden schlummert Uran, viel Uran. Dort soll der nukleare Brennstoff auch bleiben. Was aber, wenn die Regierung ihn zwingen würde, sein Land freizugeben, wie sie das von Gesetzes wegen tun könnte und auch schon getan hat?
I will defend my place because it's not my place. It's my great-grandchildren's place. I'm just looking after it. I don't own it. Nobody owns our country.
Er würde sein Land verteidigen, denn es sei nicht sein Land. Es sei das Land seiner Urenkel und er schaue nur zum Rechten. Er besitze es nicht. Niemand besitze es. Er müsse es mit anderen teilen und beschützen für seine Kinder. Während einige Ureinwohner in den Kimberley mit den Bergbauunternehmen Verträge unterzeichneten, würden er und andere Aborigines hart bleiben. Sehr hart. Würde er sein Land, wenn nötig, auch mit Blockaden, Sperren und anderen Formen von zivilem Widerstand verteidigen?
Yeah, till my last breath.
Ja, bis zum letzten Atemzug.
Die größte Terrorbedrohung gehe inzwischen vom Al-Qaida-Ableger im Jemen aus. Die sei größer noch als jene durch das Terrornetzwerk im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet. Das schrieb die Washington Post gestern mit Berufung auf US-Geheimdienstquellen. Schuld daran, dass Al-Qaida im Jemen derart erstarken konnte, ist auch die jemenitische Regierung selbst. Das beklagt der Journalist Abdulela Haider Shea. Er kennt die lokale Terrorszene schon lange sehr gut und nimmt kein Blatt vor den Mund. Wohl genau deswegen stürmten jetzt jemenitische Sicherheitskräfte sein Haus und nahmen ihn fest. Fredrik Steiger hat ihn zuvor noch getroffen.
Publik machte die Verhaftung von Abdulela Haider Shea die Pressefreiheitsorganisation International Press Institute IPI. Noch nenne die jemenitische Regierung keinerlei Gründe für die gewaltsame Verhaftung des Journalisten, heißt es an deren Sitz in Wien. Schon einmal im Juli wurde Shea stundenlang von Geheimdiensten verhört und mit dem Vorwurf konfrontiert, Al-Qaida nahezustehen. Dabei entspricht er auf Terrorismus im Jemen spezialisierter Reporter, der früher auch für die staatliche Nachrichtenagentur arbeitete, ganz und gar nicht dem Bild eines Al-Qaida-Anhängers. Beim Gespräch mit Schweizer Radio DRS trug er eine teure Sonnenbrille, einen neuen Anzug und blitzblanke modische Schuhe. Seine Abneigung gegen die islamistische Ideologie verhehlte er nicht. Zum Problem wurde er in den Augen des jemenitischen Regimes wegen seines Wissens und weil er damit nicht hinter dem Berg hält. Etwa, wenn er klar sagt, Al-Qaida sei nur ein Problem unter vielen im Jemen. Es gebe viele andere bewaffnete Gruppen. Die Regierung habe schlicht das Land nicht unter Kontrolle und beim Kampf gegen Al-Qaida versagt. Shea ist überzeugt, dass die Regierung Al-Qaida hätte stoppen können, wenn sie gewollt hätte. Denn lange habe das Terrornetzwerk im Jemen nur aus wenigen Dutzend Kämpfen bestanden. Inzwischen allerdings mit dem Mehrfrontenkrieg, mit dem weiterhin blutigen Konflikt mit schiitischen Rebellen im Norden und dem gewalttätigen Separatismus im Süden des Landes sei es dafür wohl zu spät. Doch weshalb unternahm die Regierung allzu lange nichts? Sie ließ Al-Qaida gewähren und dramatisierte zugleich die Bedrohung. So holte man sich die Unterstützung der USA. Hunderte von Millionen flossen in den letzten Monaten zur Bekämpfung des Terrornetzwerks nach Jemen. Die Sicherheitskräfte bekamen moderne Waffen, die Geheimdienste wertvolle Informationen und Berater. Doch genau diese immer engere Kooperation der Regierung mit den USA habe Al-Qaida im Jemen sogar geholfen, weil viele Jemeniten darin eine Allianz mit dem Teufel sehen, meint Shea. Solche Aussagen will das Regime nun offenkundig mit der Verhaftung von Abdulela Haider Shea unterbinden. Überhaupt geht es immer grobschlächtiger gegen Journalisten vor. Festnahmen häufen sich, ebenso wie drakonische Urteile, meint Mohammed Al-Qadi, der Jemen-Korrespondent der in Abu Dhabi erscheinenden Zeitung The National.
The situation is worsening in terms of press freedom. Yemen has been considered for the last few years by the international.
Früher habe Jemen als Leuchtturm der Pressefreiheit in der arabischen Welt gegolten. Doch nun wird das Licht ausgeknipst. Von den Kämpfen im Norden des Landes dürfen sich Journalisten schon seit Monaten kein Bild machen. Auch über die Zusammenstöße mit Al-Qaida-Kämpfen diese Woche im Süden, die Dutzende von Toten forderten, wurde ein Blackout verhängt.
There is some kind of blackout on the information coming from Loader.
Genauso wie der festgenommene Shia ist auch der Korrespondent Al-Qadi überzeugt, die Regierung manipuliere die Al-Qaida-Bedrohung, um sich westlicher Unterstützung zu versichern.
I think the political regime in Yemen is trying to manipulate the threat and the worry of the international community.
Statt einfach Geld, Waffen, Militär- und Geheimdienstberater nach Sana'a zu schicken, würde der Westen besser Druck auf das Regime machen, die echten Probleme des Landes anzugehen. Die sozialen, die wirtschaftlichen, die politischen. Und Mohammed Al-Qadi fügt grinsend bei, solche Worte äußere er gelegentlich gegenüber Journalisten aus dem Ausland. Im Jemen selber würde er sich hüten, so offen zu reden.
Es ist 18.36 Uhr, das Echo Dossier führt uns nach Polen. Das Land der Pferdefuhrwerke, die rückständige Nation mitten in Zentraleuropa, meinen viele, doch das war einmal. Polen hat nach 1989 eine Schocktherapie durchlaufen, bis es vor 6 Jahren der EU beitreten konnte. Das zahlt sich jetzt aus, nicht nur weil das Land von EU-Geldern profitiert. Polen erlebt trotz globaler Krise derzeit so etwas wie sein eigenes verspätetes Wirtschaftswunder. Wer kann, macht mit. Kritische Stimmen zum EU-Beitritt gibt es kaum noch, doch der rasante Wandel der Gesellschaft bereitet manchen Polinnen und Polen inzwischen auch Sorge. Unser EU-Korrespondent Urs Bruderer war in Warschau.
Man sieht es dem Stadtzentrum an. Warschau vibriert. Keine Straße ohne Kran. Der Bäcker, die Boutique, die Sushi-Bars, alles sieht neu aus. Alles scheint zu laufen. Und wer seinen Augen nicht traut, der setzt sich zu Sławomir Majman ins Büro.
Poland turnout in the middle of 2010. To be trendy, to be in fashion, to be even sexy for foreign investors.
Polen sei trendy, sei in Mode, das Land sei sexy für Investoren. Der braungebrannte Mann in den 50ern ist Chef der staatlichen Beratungsstelle für ausländische Investoren. Er preist Polen also von Berufswegen an. Das sei derzeit eine einfache Aufgabe, sagt er.
We are delivering the product which is in short supply in post-crisis Europe. And the product is called economic stability.
Polen biete ein Produkt an, das in Europa Mangelware sei, wirtschaftliche Stabilität nämlich. Und dann erzählt Majman, was derzeit jeder Staatsbeamte in Warschau erzählt, die Geschichte von der grünen Insel im roten Europa.
We are really proud that we are the only European nation which coped with the crisis.
Überall in der EU war letztes Jahr Rezession. Überall, nur nicht in Polen. Da wuchs die Wirtschaft weiter. Und auch dieses Jahr wächst Polen schon wieder schneller als die anderen. Wirtschaftsblätter schreiben bereits vom Wunder an der Weichsel. Ein renommierter EU-Thinktank sagt voraus, dass Polen im Jahr 2040 Deutschland überholen werde. Mag sein. Derzeit hilft die EU dem Boom noch kräftig nach, mit 70 Milliarden Euro in 7 Jahren. Die fließen vor allem in die Infrastruktur, auch das schätzen Investoren. Wichtig aber sei die EU-Mitgliedschaft auch fürs Image, sagt Majman, die EU sei ein Gentleman's Club.
We are members of a Gentleman's Club. And it's proper to pop in for 5 o'clock tea to us.
Rund 10 Milliarden Euro haben ausländische Investoren vor 2 Jahren in Polen investiert. Letztes Jahr war es ein bisschen weniger, dieses Jahr sollen es wieder 10 Milliarden sein. Die größten Summen fließen in die Autozulieferbranche. Auch Outsourcing-Zentren boomen. Ein Problem aber bleibt.
Definitely money go there where the money already exists.
Dieses Geld fließe dahin, wo es schon Geld gäbe, in die Hauptstadt und 4 weitere städtische Regionen. Der große Rest des großen Landes interessiert die Investoren nicht. Die Regierung versucht, Gegensteuer zu geben und lenkt EU-Gelder in die entlegenen Provinzen, hauptsächlich zum Bau von Straßen und Eisenbahnen. Das sei sinnvoll, sagt Staatssekretär Mikolaj Dowgielewicz. Polens Nachholbedarf in Sachen Infrastruktur sei enorm. Er ist 38 Jahre alt, sprüht vor Ehrgeiz und Intelligenz und zieht für die Regierung in allen EU-Fragen die Fäden.
If we talk about increasing Polish competitiveness and sort of getting richer, which we all want, we have to start with basic infrastructures.
Wenn die Polen wettbewerbsfähig und reich werden wollten, müssten sie bei der Grundinfrastruktur ansetzen.
Once we have those motorways, once we have the Polish TGV, then we can talk to other niches of economic growth. But we have to get there first.
Erst wenn sie die Autobahnen und den polnischen TGV hätten, könnten sie an weitere Wachstumsnischen denken. Das ist eine Spitze gegen Brüssel. Manche EU-Länder wollen nämlich die Kohäsionsgelder neu ausrichten. In Zukunft sollen sie weniger für Straßen und Beton verwendet werden und mehr für Innovation, für Hightech und grüne Wirtschaftszweige. Nichts gegen diese Ziele, sagt Ofgielewicz, doch diese Debatte sei zynisch.
The budgetary debate is the most cynical debate in the European Union. And the Swiss will understand it very well. It's all about money.
Und die Schweizer würden das gut verstehen, denn es gehe nur ums Geld, nur darum, welches Land unter dem Strich wie stark drauflege oder profitiere in der EU. Er sei auch für Innovation, aber die müsse aus anderen Töpfen finanziert werden.
This is not the idea with cohesion policy. This is a policy that is
Tatsächlich sollen die sogenannten Kohäsionsgelder die wirtschaftlichen Ungleichgewichte in der EU ausgleichen. So steht es in den EU-Verträgen. Länder wie Spanien oder Irland haben früher davon profitiert. Jetzt, wo sie zu reich geworden sind, suchen sie nach Wegen, weiterhin an diese Milliardentöpfe zu kommen, indem sie die Verteilregeln neu definieren. Das sei nachvollziehbar, aber falsch, sagt der EU-Staatssekretär. Denn der Ausgleich der Wirtschaftskraft zwischen den EU-Ländern sei im Interesse aller.
This is a trade-off. Countries like Germany, France.
Die reichen Länder gewinnen neue Märkte. Viele Infrastrukturprojekte in Polen würden von westeuropäischen Unternehmen realisiert. Die Kohäsionsgelder seien also ein Trade-off, kein Akt der Barmherzigkeit.
There is no charity here.
Aber klar, Polen profitiere von der EU.
Everybody in Poland can see how much Poland benefits in the broad sense.
Aber nicht nur ökonomisch. Viele Polen seien in Europa unterwegs und kämen offener, toleranter zurück. Das befördere den sozialen Wandel der Gesellschaft.
So it also fosters social change in Poland. It makes Poland a more open-minded country. It makes people more aware of the lifestyles and choices that people have in other countries. This is very positive.
Sozialen Wandel sieht auch der 25-jährige Michael Sutowski von der linken Gruppierung Kritiker Politiczna.
Of course, it's great that there is a lot of money for investments in Poland.
The problem Natürlich sei es gut, dass jetzt Geld ins Land komme. Aber mit diesem Geld nehme auch die soziale Ungleichheit zu.
In my opinion, it will bring the islands of modern economy around the sea of underdevelopment.
In Polen entstünden boomende Inseln in einem Meer von Unterentwicklung. Und die Regierung unternehme nichts dagegen. Das Land sei auf dem Weg in den Turbokapitalismus, sagt er.
If nothing changes in Poland, this will be the tendency. Turbocapitalism. There will be rising inequalities. You will have a narrow elite.
Eine schmale Elite, darunter eine große Gruppe, die sich gern zur Mittelklasse zählen würde und in dauernder Angst vor dem Abstieg lebe, und eine Unterschicht. Das sei Polens Weg, wenn nichts getan werde. Und was getan werden müsste, weiß er genau.
Which would be the tasks first to explain people that welfare state is not a remnant of socialism, but it's the achievement of 20th century welfare capitalism.
In Polen müsse man den Leuten erklären, dass der Wohlfahrtsstaat kein kommunistisches Überbleibsel sei, sondern eine Errungenschaft des Kapitalismus des 20. Jahrhunderts. Seine Position sei also im Grunde stinklangweilig sozialdemokratisch. Nur, in Polen sei das eine aufregende Position. Denn anders als westeuropäische Sozialdemokratien müsse die Linke diesen Wohlfahrtsstaat nicht verteidigen, weil es ihn in weiten Teilen noch gar nicht gäbe. Und
I mean, I can believe that the left in Sweden, for example, can be against European Union because it dismantles their welfare.
Er verstehe, dass Schwedens Linke zum Beispiel die EU als neoliberales Projekt sehe, das ihren Wohlfahrtsstaat gefährde. In Polen sei die Situation ganz anders.
I believe that maybe the European Union could be the instrument that enforces some level of social security, some kind of welfare.
Er hoffe darauf, dass die EU eines Tages die Sozialpolitik vergemeinschafte und auch in Ländern wie Polen Mindeststandards einführe. Auch wenn die Positionen weit auseinanderliegen, eines verbindet den jungen Linken mit seiner rechten Regierung, der hoffnungsvolle Blick nach Brüssel.
Das war ein Dossier aus Polen von Urs Bruderer, unserem EU-Korrespondenten. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Walter Müller, für die Nachrichten Thomas Künzi, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.